Dr. Stefan Feuerstein, der als Direktkandidat für die FDP antritt, in den Bundestag einziehen will und große Politik machen will, obwohl er eigentlich ein Unternehmer ist und im Kleinen vielleicht auch schon Politik macht oder gemacht hat, ob das nun bei der LEG ist oder als Geschäftsführer der Bund-Länder-Gemeinschaft für die neuen Länder. Er hat viel getan in Thüringen, warum er sozusagen in die Bundespolitik einsteigen will, das werden wir ihn fragen. Zu Gast im Studio Dr. Stefan Feuerstein für die FDP als Direktkandidat. Schönen guten Tag, Feuerstein.
Guten Tag.
Kann man nicht in der Wirtschaft und im Kleinen mehr bewegen? Müssen Sie wirklich in die Bundespolitik gehen?
Also das ist ja genau das Problem, dass viele Mittelständler, die ich vor allem vertreten möchte, haben, dass sie eben die Zeit nicht haben, sich einzubringen, gestaltend einzubringen in die Politik. Es gibt den Spruch von Herrn Lambsdorff, den darf ich mal zitieren, richtet sich nicht gegen eine Berufsgruppe, aber der sagt, Deutschlands Parlamente sind mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer, also nichts gegen Lehrer, aber bestimmte Berufsgruppen, dazu gehört der Mittelstand, sind im Bundestag eben unterrepräsentiert, weil sie einfach oft gar nicht die Zeit haben und das Risiko eingehen können, so viel Zeit für Politik abzuzwacken von ihrem Tagesjob, weil sie so stark in ihrer Tretmühle mittelständisches Unternehmen eingebunden sind.
Da könnte man nicht sagen, dass die Arbeitgeber eigentlich schon eine Lobby haben, die groß genug ist. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja eine PR-Politik machen, die ziemlich aggressiv ist, die ja sozusagen ihre Fürsprecher bei FDP und CDU haben, da muss da so ein Mittelständler nicht noch in die Politik gehen. Er hat doch seine Parteien, die CDU und die FDP.
Also erstens mal will ich mir gerade in der FDP für den Mittelstand engagieren und zweitens sehen wir bei allem, was in den letzten Jahren auch in der Großen Koalition gelaufen ist, dass zwar die großen Konzerne ihre Interessen über Gesetzesvorhaben und so weiter durchsetzen konnten, dass aber der Mittelstand, der ja eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten Träger des Wachstums in Deutschland war, das Wachstum kam ja nicht von den großen Konzernen, es kam von den starken mittelständischen Unternehmen, da kommen wir vielleicht noch zu, die übrigens in Thüringen eben fehlen. Also nein, ich denke mal, dass der Mittelstand eben nicht genug Stimme hat in der Legislative und in der Exekutive, vor allen Dingen in der Legislative, also auch im Bundestag. Der Mittelstand ist gegenüber den anderen großen Interessen, Vertretungsgruppen, Arbeitgeberverband, Branchenverbände, die sich sehr stark um Großunternehmen kümmern, leider unterrepräsentiert.
Aber der Mittelstand, dem kann es doch nicht so schlecht gehen, wenn die nicht rebellieren, nicht aufmucken. Ich meine, wir sind doch noch ein reiches Land. Es geht, wenn man sich jetzt die Bruttoinlandsprodukt anschaut, wenn es eines der reichsten Länder der Erde, da kannst du dem Mittelstand nicht so schlecht gehen.
Dem Mittelstand in Deutschland geht es unterschiedlich, sage ich mal. Ich engagiere mich ja auch für den Mittelstand in den neuen Ländern, ganz speziell jetzt in Thüringen, wo ich an verschiedenen kleinen mittelständischen Unternehmen beteiligt bin und die Lage dort eben sehr gut kenne. Ich komme auch aus einer Mittelstandsfamilie aus Hessen. Wir hatten so einen Familienbetrieb. Der Mittelstand hat vor allem in den neuen Ländern das Problem, dass er eigenkapitalschwach ist. Der Mittelstand hat im Gegensatz zu großen Unternehmen bisher nicht die Möglichkeit gehabt, eine ausreichende Eigenkapitalbasis zu bilden. Das behindert ihn am Wachstum, das behindert ihn oft in der Liquidität und das führt häufig dazu, dass Mittelständler aufgeben müssen, obwohl sie gute Geschäftskonzepte haben.
Bleiben wir mal beim Mittelstand, bevor wir nochmal zu Ihrer Person kommen, weil mich das natürlich interessiert. Die Banken sind jetzt vom Staat massiv unterstützt worden, gestützt worden, teilweise Anteile sind erworben worden. Warum geben denn die Banken die Kredite nicht weiter? Müssen die Banken nicht gezwungen werden, gerade an mittelständische Kleinunternehmen, an Privatpersonen, die sozusagen eine Geschäftsidee haben, das weiterzugeben? Müsste der Staat nicht einen größeren Druck ausüben und sagen, ihr lieben Banken, seid bitte für das da, wofür eigentlich gegründet worden sind, nämlich Kredite zu geben, um Investitionen zu ermöglichen? Ist da nicht das ganze System pervertiert und verkehrt?
Also ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von Ihnen. Da haben Sie teilweise recht. Der Bankensektor ist mit enormen Mengen an Liquidität versorgt worden, die er nicht weitergibt, aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass die Banken zunächst mal diese Liquiditätsspritze, wenn ich so nennen darf, benutzen, um die eigene Eigenkapitalquote zu erhöhen. Der zweite Grund ist, ich sage mal, die Banken verstecken sich hinter Basel II. Das heißt also, die Banken legen trotz der besseren Kapitalversorgung durch den Bund immer strengere Maßstäbe an bei der Vergabe von Krediten, scheuen das Risiko. Bestimmte Banken ziehen sich aus bestimmten Sektoren völlig zurück. Bestimmte Banken machen gar keine Mittelstandsfinanzierung mehr, machen nur noch Infrastrukturprojekte, finanzieren Parkhäuser, Solaranlagen und dergleichen und scheuen es eigentlich gleich kleinteilig dieses mühevolle klein- und mittelgroße Kreditgeschäft mit dem Mittelstand zu machen. Und da verpuffen eben sehr oft die gut gemeinten Angebote des Staates. Ich will Ihnen das an dem Beispiel Bürgschaften klar machen. Es gibt ja diese sogenannten Bund-Länder-Bürgschaften oder Landesbürgschaften, die bis zu 80% eines Mittelstandsdarlehens abdecken können. Das Problem ist aber häufig, dass der Mittelständler XY, gerade der kleine Mittelständler, gerade der kleine mit wenig Eigenkapital in Thüringen, den nehme ich mal als Beispiel, gar keine Hausbank findet, die die restlichen 20% in das Eigenrisiko, ins Eigenobligo nehmen will und daher vor verschlossenen Türen steht.
Das verstehe ich allerdings nicht. Es gibt die Volksbanken, Genossenschaftsbanken, es gibt die Sparkassen, die Anstalten des öffentlichen Rechts sind und es gibt die Thüringer Aufbaubank. Machen die ihren Job nicht? Wozu gibt es eine Thüringer Aufbaubank, wenn die mittelständischen kleinen Unternehmen keine Kredite bekommen?
Also die Thüringer Aufbaubank macht ihren Job, gar keine Frage. Ich finde die Kreditprogramme der Thüringer Aufbaubank auch weitgehend in Ordnung. Sie sollten an einer Stelle verstärkt werden und da bleiben wir jetzt genau bei dem Beispiel, das sind diese Direktkredite, die also einem Unternehmen helfen, das keine Hausbank findet, mit oder ohne Landesbürgschaft einen Geschäftsbankkredit zu bekommen. Die Thüringer Aufbaubank propagiert das nicht sehr groß. Es gibt ja ein Direktkreditprogramm mit beschränkten Umfang. Ich denke, es sind 100 Millionen. Dafür waren mal 50 Millionen für Opel vorgesehen, die sie jetzt vielleicht nicht brauchen, weil es anders gelöst werden kann, diese Opel-Finanzierung. Die Thüringer Aufbaubank macht das mit gebremstem Schaum, weil sie befürchtet, den Geschäftsbanken zu sehr als Konkurrenzmodell vorzukommen.
Aber wenn die es nicht machen, wieso kann dann die Thüringer Aufbaubank Konkurrenz sein? Ist doch absurd.
Sehe ich genauso.
Wenn das nicht von selbst läuft, sagen Sie, muss der Staat eingreifen. Das klingt jetzt gar nicht so sehr nach FDP, denn die FDP hat ja immer in den letzten Jahren propagiert, nicht der Staat, sondern der Markt regelt alles. Der Staat muss sich raushalten, Steuern senken und alles andere geht von selbst. Ist das noch FDP-Politik?
Ja, also ich meine, der Staat kann keine Bank zwingen, keine Geschäftsbank zwingen, einen Darlehen rauszugeben.
Aber kann selbst eine Aufmachung, wie die Thüringer Aufbaubank?
Er kann dieses Geschäft verstärken, das ist eine besondere Maßnahme in besonderen Zeiten. Das muss ja auch nicht ewig so sein, das kann man zeitlich befristet machen, aber langfristig werden wir nur dann wachstumsstarken Mittelstand bekommen, wenn wir die Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessern. Das heißt, an der Steuerlast etwas ändern für den Mittelstand, wenn wir zum Beispiel dem Mittelstand im stärkeren Maße als bisher erlauben, Eigenkapital an der Steuerschraube vorbei zu bilden. Sie müssen überlegen, die Unternehmen bis 100 Beschäftigten in Deutschland, das gilt jetzt für die ganze Bundesrepublik, haben im Durchschnitt 8% Eigenkapital. Das heißt, 8% der Bilanzsumme eines mittelständischen Unternehmens ist im Durchschnitt nur Eigenkapital, der Rest ist Fremdkapital. Das ist in neuen Ländern noch geringer wahrscheinlich, wenn man sich das gezielt anschaut. Ein kleines Beispiel, es gibt eine steuerfreie Investitionsrücklage, die ist begrenzt und zeitlich befristet. Die müsste erweitert werden, um den Mittelständlern, die in der Zukunft investieren wollen, erstmal Eigenkapital ansammeln zu helfen, dass sie dann später investiv einsetzen können.
Verstehe ich das richtig, dass die Bundesregierung Politik für die großen Konzerne macht, für die großen Wirtschaftsunternehmen, weil die eine bessere Lobby haben und die Mittelständler werden steuerlich und auch so was Unterstützung betrifft vergessen oder ist es bewusste Politik?
Also ich denke mal, dass es jedenfalls so ist, dass die Großunternehmen auch über die Verbandspolitik sich besser durchsetzen können und nochmal, der Mittelstand hat keine wirksame Lobby bisher. Ja, es gibt die Mittelstandsverbände, die sich sehr bemühen, deren Arbeit ich auch schätze, aber die können oft in Gesetzgebungsverfahren nicht ausreichend durchdringen. Und die FDP hat sich auf die Fahne geschrieben, gerade in dem Bereich Steuerpolitik, Abgabenpolitik, Genehmigungsverfahren und in vielen anderen Bereichen die besonderen Interessen des Mittelstands zu wahren, weil wir wirklich sehen, dass dieser, ich nenne es jetzt mal Berufsgruppe, schlagkräftige Fürsprecher fehlen.
Wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, also ich habe Angst, ich werde zu wenig bezahlt in Thüringen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz und Kündigungsschutz ist ja auch so ein Thema der FDP immer gewesen. Warum sollte ich Sie denn wählen?
Ja, also erstens mal ist es so, dass diese niedrige Entlohnung in Thüringen natürlich mit der Betriebsgrößenstruktur zusammenhängt. Na, Thüringen hat extrem viele sehr kleine Unternehmen, die eben auch, sagen wir mal, wegen ihrer Ertragsschwäche nur bescheiden entlohnen können. Das ist so. Mhm. Das ist so, da können sie auch mit einem befohlenen Mindestlohn nicht viel erreichen. Wenn der Mindestlohn nicht angeboten werden kann, weil es sich für den Unternehmer nicht rechnet, dann fällt eben dieser Arbeitsplatz weg, so traurig wie das ist. Also was man in Thüringen braucht, ist auch aus Sicht der Arbeitnehmer mehr mittelgroße mittelständische Unternehmen. Das heißt, was in Thüringen typischerweise fehlt, ist dieses Unternehmen zwischen 100 und 500 Beschäftigten. Ich habe jetzt gestern oder am Wochenende der TA gesagt, wir bräuchten 10 Ersols, ne, in Erfurt, um am Arbeitsmarkt was zu bewirken. Man hat sich in der Vergangenheit zu wenig auf die Ansiedlung und Förderung größerer mittelständische Unternehmen konzentriert. Wenn Sie sich die Geschichte der alten Bundesrepublik anschauen, aus der ich ja komme, aber wie gesagt, seit 20 Jahren bin ich hier, da war es auch in den 60er, 70er, 80er Jahren so, dass das Wachstum nicht von den Großkonzernen, aber auch nicht von den kleinen Handwerksbetrieben getragen wurde, sondern von den mittleren und größeren mittelständischen Unternehmen. Hm. Je nach Branche zwischen 100 und 1000 Beschäftigten und die fehlen in Thüringen.
Herr Feuerstein, Sie sagen, das klang fast gottgegeben, dass wenn ein Unternehmer eben nicht so viel Ertrag hat, da kann er auch das nicht weiterreichen an Lohn. Da würden jetzt einige sofort widersprechen, übrigens ich auch, sagt also, wenn ein Unternehmer in Thüringen, zum Beispiel im Friseurhandwerk, Löhne zahlt, die menschenunwürdig sind und dann sag mal, die Friseurin noch zur Arge gehen muss und sich noch den Rest holen muss von dem, was es zum Leben braucht, ist das doch menschenunwürdig. Müssten da nicht sozusagen diese Unternehmer, die keinen menschenwürdigen Lohn zahlen, eigentlich auf die Anklagebank? Das ist doch unredlich und unanständig, oder?
Ja, also ich denke mal, es gibt ja Tarifvereinbarungen und die muss sich jeder halten. Das ist völlig klar. Also aus
Bewachungsgewerbe, Friseurhandwerk, wissen Sie, was da für Löhne gezahlt werden?
Kennen Sie die Stundenlöhne?
Ich weiß das. Und ich
wie hoch sind die Stundenlöhne, wissen Sie das?
Ja, ich weiß, dass sie so um die 6-7 Euro sind.
Nee, oder niedrigeren,
also noch niedriger sind.
Müssten Sie da nicht zu Ihren Kollegen sagen, also Leute, wenn ihr nicht vernünftige Löhne zahlt, können die Leute auch nicht einkaufen gehen? Das ist so eine Spirale. Dann hat es Konsumzurückhaltung. Das ist doch schwierig, oder?
Da haben Sie völlig recht. Nur man kann ein ausreichendes Lohnniveau wohl nicht befehlen, wenn sich das in einer bestimmten Branche...
Wenn es aber alle müssen, in Frankreich funktioniert es doch auch.
Ja, aber schauen Sie mal, wenn Friseur, Handwerk kenne ich mich nur gar nicht aus, aber wenn eben die Nachfrage so schwach ist in dem Bereich, dass keine wesentlich höheren Lohnangebote gemacht werden sollen, dann werden irgendwann die Angebote an Friseurdienstleistungen nicht ausreichen.
Wenn aber alle den Mindestlohn zahlen müssen, dann ist eben der Friseurbesuch ein bisschen teurer und dann können alle, sozusagen ist das die Dumpingschraube nach unten ist nicht möglich, weil alle den Lohn zahlen müssen. Wäre das nicht so eine Gleichbehandlung für alle nicht gerecht?
Also ich bin kein Experte für Tarifdiskussionen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will Ihnen mal sagen, wie es in meinen Unternehmen machen, in denen ich also beteiligt bin, da kann ich es am besten selber beurteilen. Ja. Also wir zahlen dort auch moderate Löhne, gebe ich zu, aber wir verteilen immer einen bestimmten Anteil am Gewinn, am festgestellten Gewinn an die Mitarbeiter. Das finde ich ein Modell, was auch, sagen wir mal, der Ertragslage eines mittelständischen Unternehmens, das ja sehr volatil sein kann, man hat eben ein Jahr, wo man mal ein paar Euro verdient und im nächsten Jahr eben nicht, eher entspricht und auch, sagen wir mal, eher atmet mit dem Erfolg des Unternehmens. Also wir haben im letzten Jahr, ich habe hier in Erfurt eine Firmenbeteiligung, das ist eine Firma, die stellt solche Kabelschutzrohre her, da haben wir an die Geschäftsführung, an die Mitarbeiter insgesamt 25% des Gewinns verteilt. Na, wir haben die Löhne nicht wesentlich erhöht, das gebe ich zu, die sind auch im bescheidenen Umfang.
Wie hoch ist der Stundenlohn aber in Ihrer Firma?
Der liegt da so auch so um die 8, 9 Euro rum oder sowas. Kann auch sein, dass ein paar Leute unter 8 Euro dort arbeiten, muss ich jetzt nachschauen. Aber sind schon, sagen wir mal, bescheidene Löhne, aber wir versuchen von dem, was wir in Erfolg gemeinsam erwirtschaften, auch einen bestimmten Anteil an die Geschäftsführung und nicht nur an die leitenden Angestellten, sondern an alle Mitarbeiter zu verteilen. Und ich finde solche, ich nenne es jetzt mal Gewinnbeteiligungsmodelle, ne, sind eigentlich für ein mittelständisches Unternehmen besser, weil sie mehr Flexibilität auch erlauben in beide Richtungen.
Machen Sie das freiwillig?
Ja. Freiwillig. Das ist auch eine freiwillige Leistung, die wir nicht wie so ein Weihnachtsgeld oder so tarifvertraglich festlegen. Das machen wir freiwillig und machen es so lange, wie es geht.
Aber dann sind Sie vielleicht ein guter Unternehmer, kann ich nicht einschätzen, aber es klingt zumindest jetzt so. Aber die das nicht wollen, die sagen, wir wollen Gewinn einfahren, aber kostet, was es wolle. Und die Angestellten und die Mitarbeiter auspressen, müsste man die dann nicht dazu verpflichten und sagen, okay, eine gesetzlich vorgeschriebene Gewinnbeteiligung bis zu einem bestimmten Prozentsatz.
Also ich finde, das sollte man den Tarifparteien überlassen. Diese Anregung gibt es ja auch von unserem möglichen großen Koalitionspartner kommt diese Anregung, da haben wir ja ausnahmsweise mal die gleiche Meinung. Aber das sollte man die Tarifparteien überlassen. Ich selber halte es für ein gutes Modell. Also Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, Mitarbeitergewinnbeteiligungsmodelle sind allemal besser, als das auf ein reines Lohnmodell zu reduzieren.
Herr Feuerstein, wir sind in der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die Welt gesehen hat. In Deutschland ging es noch nie so schlimm, zumindest was den Finanzmarkt betrifft. Wir haben ein Krisenszenario, was, wie viele Experten sagen, noch viel heftiger wird. Und die FDP, habe ich das Gefühl, macht eine Politik weiter so.
Also der Markt wird alles regeln, die Finanzmärkte, die muss man zwar ein bisschen einschränken, aber im Grunde ist das System nur in der Talsohle und wir kommen ganz schnell wieder raus. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gegriffen in der Analyse? Müssen wir uns nicht Gedanken machen, was falsch gelaufen ist in diesem System?
Ja, ganz sicher müssen wir das. Und die FDP hat auch nie gesagt, dass jetzt alles vorbei ist und morgen die Sonne wieder scheint. Da sind mit Sicherheit Fehler gemacht worden, die stärkere Regulierung bedürfen. Die FDP fordert zum Beispiel ganz konkret, dass die BaFin, das Bundesamt für Finanzaufsicht der Bundesbank, unterstellt wird, damit wir dort eine stärkere Kontrolle bekommen. Die Frage ist natürlich, was kann die kleine Bundesrepublik Deutschland, denken Sie an G20, G8, im internationalen Konzert der Regulierung durchsetzen? Da sind wir sehr stark von Bündnissen mit anderen Nationen abhängig. Sie wissen, wie stark England als Finanzmarktnation Londoner City sich gegen diese Regulierung wehrt. Da darf man unseren Einfluss nicht, ich meine jetzt gar nicht die FDP, sondern die Bundesrepublik insgesamt, nicht überschätzen. Aber Sie haben recht, es muss noch viel getan werden, um solche Auswüchse in den Finanzmarktsystemen, Stichwort Leerverkäufe und so weiter, in der Zukunft besser zu regulieren. Nur ich warne dort vor allzu viel Euphorie. Wir kämpfen da gegen andere Interessengruppen.
Sie sagen Auswüchse. Das sind ja nicht nur Auswüchse. Wenn ein Unternehmen wie Siemens oder andere mit Finanzmarktspekulationen mehr Geld verdient als durch die Realproduktion, also das Produkte herstellen und produzieren und verkaufen, bringt weniger ein als sozusagen Transaktionen, Finanzmarktgeschichten, dann ist doch das System pervers. Muss das nicht grundsätzlich auf den Prüfstand, so ein System?
Ja, oder es geht eben so schief wie bei Porsche, ne? Beispielsweise. Also da denken Sie schon in die richtige Richtung. Nur, Sie werden nie verhindern können, dass Leute riskant investieren. Man kann ja nicht, und das ist jedenfalls nicht Auffassung der FDP, Gewinnverwendungen vorschreiben. Also der Unternehmer, der seine Entscheidungen trifft, in welche Bereiche er investiert, soll auch aus unserer Sicht ein freier Unternehmer bleiben. Was unterbunden werden soll, sind diese Fehlberatungen. Es trifft ja nicht immer den großen Siemens-Unternehmer, in Anführungsstrichen. Es traf ja vor allen Dingen viele kleine Anleger. Denken Sie an die vielen Privatleute, die durch Lehman Brothers-Anlagen pleite gegangen sind. Wo man zunächst ansetzen muss, ist, dass man diejenigen, die falsch beraten, die also sowohl den großen als auch den kleinen Unternehmer als auch den Privatanleger falsch beraten, was er mit seinem Spargroschen macht, die ihn auf die Lehman-Strecke gelockt haben sozusagen, dass man die haftbar macht. Die FDP ist ja generell dafür, Personen und rechtliche Einheiten stärker für das Wirken ihrer Entscheidungen haftbar zu machen. Wir sind ganz stark für eine Managerhaftung. Wir sind der Meinung, wer große Boni verdient, soll eben auch andererseits stärker als bisher persönlich haften. Wir sind gegen diesen typischen Manager, der sich mit einer riesen Abfindung nach einer Halbpleite seines Konzerns in Mallorca in die Sonne setzt. Wir wollen, dass derjenige, der gute Boni verdient, auch entsprechend haftet, wenn es andersrum läuft.
Wer soll das alles durchsetzen? Also wieder beim starken Staat, den Sie ja eigentlich ablehnen. Also die ganzen Regulierungen, von denen Sie sprechen, die uns in die Krise geführt haben, müssen doch Staaten oder Staatengemeinschaften durchsetzen. Das heißt, ist die FDP dann doch für einen stärkeren Staat, für stärkere Regulierung?
Die FDP ist dort für Regulierung, wo es aus unserer Sicht Sinn macht. Wir sind für einen Staat, der vernünftige Rahmenbedingungen schafft, aber wir sind nicht für einen Staat, der sich um jedes Detail des Privatlebens jedes Bürgers kümmert. Wir sind gegen die automatische Internetsuche, ne, die von der CDU zum Teil seitens des Verfassungsschutzes propagiert wird. Wir sind für starke Bürgerrechte, aber wir sind durchaus nicht gegen vernünftige Rahmenbedingungen, Regulierungen im Finanzmarkt. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wir sind nicht generell für einen schwachen Staat. Wir sind dafür, dass der Staat sich dort raushält, wo er nichts zu suchen hat, aber dass er durchaus...
Wo hat er denn nichts zu suchen? Das ist ja die große Frage.
Stichwort Privatsphäre, Bürgerrechte, ja. Zum Beispiel auch der generelle Verdacht, dass jemand, der nicht gleich seine ganzen Einkunftsarten, was auch immer, offenlegt, bis ins kleinste Detail, schon ein potenzieller Steuersünder ist. Also wir sind gegen den Generalverdacht, dass derjenige, der nicht gleich im vorwegeilenden Gehorsam alles offenlegen will, unbedingt als Steuersünder, als potenzieller Steuersünder gebrandmarkt werden soll. Wir sind für Offenheit, wir sind für faire Regulierung, aber wir sind für Überregulierung und wir sind dagegen, dass der Staat dort, wo er sich raushalten sollte, nämlich in unserem Privatleben, sich einmischt.
Nun durfte ich vor einer guten Woche teilnehmen an einer Diskussion von zwei Wirtschaftsexperten, so nenne ich sie mal, Albert Jurimann und Jean Trepp. Die haben sich auch unterhalten über die momentane Lage, auch in Deutschland. Da sind Worte gefallen wie neuer Manchester-Kapitalismus und alles. Eine Ursache des Neoliberalismus, für den ja ihre Partei nun auch steht. Und sie haben aber auch von außen, die Sicht von außen auf Deutschland, haben auch gesagt, der Sozialstaat Deutschland hat mittlerweile versagt. Wie ist da Ihre Meinung?
Also der bei dem letzten Argument mal anzufangen, der Sozialstaat Deutschland war, deswegen gab es ja auch die Reformen schon unter Rot-Grün, Hartz IV, um das böse Wort mal in den Mund zu nehmen, der Sozialstaat war ganz offenbar überlastet. Überlastet mit den Aufgaben, die man ihm angetragen hat. Das hing dann auch damit zusammen, dass bestimmte soziale Sicherungssysteme auch wegen der demografischen Entwicklung nicht mehr so funktionieren konnten wie in der Vergangenheit. Ich würde nicht sagen, dass der Sozialstaat versagt hat, aber er war überlastet und er musste entrümpelt werden. Das ist ja zum Teil passiert. Das hat auch gar nichts mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Die FDP ist zum Beispiel dafür, das Schonvermögen von Hartz-IV-Empfängern, um das Beispiel mal aufzugreifen, Sozialstaat, zu vervierfachen. Wir sind der Meinung, dass also heute man nicht bis auf 10.000 Euro oder 250 Euro pro Lebensjahr, ich nehme jetzt mal den 50-jährigen Arbeitslosen so als Beispiel, dass man bis auf 10.000 Euro alles wegfinden, wegverbrauchen muss, bevor man wieder volles Hartz-IV kriegt. Wir sind der Meinung, man muss mindestens dort 40.000, 50.000 Euro Sparvermögen haben dürfen, bevor das auf die Hartz-IV-Einkünfte angerechnet wird. Die FDP ist nicht diese schwarz-gelbe, was auch immer, neoliberale Kraft, als diese dargestellt wird. Die FDP ist, ohne mich jetzt zu wiederholen, für vernünftige Regulierungen, aber auch dafür, dem Einzelnen bessere Entwicklungschancen zu geben als bisher. Ich glaube, das entspricht viel eher der FDP-Politik als Grundaussage. Die FDP ist überhaupt nicht für Manchester-Kapitalismus. Die FDP unterstützt eher denjenigen, der als Mittelständler unter Aufnahme hohen persönlichen Risikos sich im Markt engagiert, Arbeitsplätze schafft, als denjenigen, der als Topmanager eines Konzerns ohne persönliches Risiko im großen Umfang möglicherweise Arbeitsplätze vernichtet.
Sie sagen, der Arbeitsplätze schafft, das macht, also das klingt ja so, als ob er das macht aus Nächstenliebe. Ein Unternehmer will doch Geld verdienen, deswegen stellt er Leute ein und die will er noch entlohnen zu möglichst geringen Konditionen, wie Sie ja selber sagen, um damit Geld zu verdienen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach, also die Unternehmer sind die, die die Arbeitsplätze bringen und schaffen und die machen das aus Nächstenliebe. Ist das nicht ein bisschen falsch dargestellt?
Nee, also ich meine, ich habe nicht gesagt zu möglichst geringen Konditionen, sondern wir haben halt das Problem in Thüringen, dass relativ niedrige Löhne gezahlt werden, weil so ganz viel ganz kleine Betriebe gibt. Der Arbeitnehmer, der gut ist, gut beraten ist, wenn er qualifizierte Arbeitnehmer behalten will, dass sie eben nicht wegrennen, der wird möglichst vernünftig entlohnen. Das ist ja logisch. Aber immer so, wie er sich es eben leisten kann und wie es eben auch tarifvertraglich ausgehandelt ist. Die FDP vertritt den Mittelständler, der Chancen schaffen will, der aber auch selbst Chancen haben muss. Das ist doch ganz klar. Keiner investiert nur aus Nächstenliebe. Das wäre auch Blödsinn, da wäre er nicht motiviert. Es muss eine gesunde Mischung sein zwischen einem eigenen Erwerbsstreben und einer sozialen Verantwortung, die man als Arbeitgeber auch in kleinen Rahmen hat, auch mit 10, 20 Beschäftigten hat.
Wir werden ja wahrscheinlich nie mehr Vollbeschäftigung haben. Das sagen zumindest viele Experten, dass die Produktivität so, die Industrialisierung so weit fortgeschritten ist, dass nicht mehr alle Menschen in Lohnarbeit kommen. Was soll dann mit den Menschen passieren, die keine Arbeit mehr finden? Sollen die sozusagen alle von Sozialleistungen leben, von denen man ja auch nicht leben kann, also unterm Bereich, wo man schon von Armut sprechen kann. Was wird mit all den Menschen passieren, die in den kleinen mittelständischen Unternehmen keine Jobs mehr finden? Wer soll sich um diese Menschen kümmern?
Ja, das ist sicher ein guter Hinweis. Ich habe heute Morgen übrigens eine Sendung gesehen über das Thema Demenzkranke. Also wir haben ja in Deutschland, bedingt durch diese demografische Entwicklung, Überalterung der Bevölkerung, damit zu rechnen, dass die Anzahl der Demenzkranken enorm steigen wird. Damit entsteht auf der anderen Seite auch ein ganz neuer, noch zusätzlicher großer Arbeitsmarkt, zum Beispiel eben Altenpflege, Betreuung von Demenzkranken und so weiter, nur als Beispiel genommen. Da könnten Tausende, Hunderttausende von neuen Jobs werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren entstehen. Und da muss man eben überlegen, wie man dafür die Finanzierung auf die Beine stellt. Und da wäre eben
wie man, wer soll die auf die Beine stellen?
Die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Mann mit einem N. Ne? Die Gesellschaft. Und da ist eben die Frage, wie kann man dafür Voraussetzungen schaffen? Und da ist eben grundsätzlich aus Seiten der FDP der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe, also denjenigen Menschen, die also Pflege zu Hause betreiben wollen, steuerlich zu entlasten, möglicherweise auch zu bezuschussen, um solche Arbeitsplätze entstehen zu lassen.
Aber Herr Vorstand, es können doch nicht alle in die Pflege gehen. Also es wird vielleicht mehr Demenzkranke gehen. Aber was soll mit den vielen, vielen Menschen passieren, die jetzt schon arbeitslos sind und vielleicht auch noch arbeitslos werden? Sozusagen, da muss doch ein neues Verständnis von Arbeit vielleicht her drin sein. Also es kann nicht jeder an Lohnarbeit sein, sondern es müssen die Leute wollen was zu tun haben. Wäre sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Geschichte oder so ein Bürgergeld oder irgendwas, wie es Herr Althaus propagiert. Also einen bestimmten Betrag, was jeder bekommt und dann kann er sozusagen, wenn er will, sich noch was dazu verdienen oder nicht. Oder wie sollen die Leute alimentiert werden? Wie ist Ihre Auffassung für die Zukunft, wenn man die Vollbeschäftigung nicht mehr hat?
Also die FDP fordert ja auch, dann, wenn alle anderen Subventionsbestandteile weg sind, ein Bürgergeld. Das fordert die FDP ja auch. Das ist ja nicht nur eine Forderung von Herrn Althaus. Ich glaube, die kam sogar von der FDP ursprünglich, diese Forderung nach dem Bürgergeld. Also ein gewisses Grundeinkommen, wobei ich jetzt die Höhe nicht weiß und auch nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Aber ganz abgesehen davon merken wir doch heute schon auch wieder Spiegelbild der demografischen Entwicklung, dass für bestimmte Facharbeiterberufe gar nicht genug Leute da sind. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite fehlen wirklich qualifizierte Facharbeiter in bestimmten Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir Beispiel mein Wahlkreis, wenn ich so sagen darf, Erfurt-Weimar, nicht genug Angebote für junge Leute mit vernünftigen Qualifikationen und deswegen diese Abwanderungstendenzen. Also das ist mittelfristig, soweit ich es beurteilen kann, eine große Aufgabe eben in dem Bereich Erfurt-Weimar, das ja ein guter Wohnstandort ist, gar keine Frage, wieder Firmen anzusiedeln, die qualifizierte Jobs anbieten, damit nicht so viele junge Leute abwandern, wie das im Moment der Fall ist.
Herr Vorstand, erklären Sie mir folgende Absurdität und folgendes Problem, was ich nicht verstehe. Auf der einen Seite sind wir eines der reichsten Länder. Wir sind Exportweltmeister noch. Wir exportieren enorm. Es wird enormer Reichtum angehäuft. Aber es kommt bei den Menschen sozusagen nicht an. Haben wir nicht ein Verteilungsproblem in dieser Gesellschaft, dass sozusagen wenige große Konzerne, die Leute, sozusagen die Arbeitgeber sind, viel Geld verdienen, das wiederum im Ausland in Finanzprodukten oder sonst wo investieren, aber es kommt bei den Leuten nicht an. Müsste der Staat nicht eigentlich noch mehr von dem Geld nehmen und es an die Bürgerinnen und Bürger weiterverteilen?
Also ich glaube nicht, dass der Staat begabt ist, für gerechte Verteilung durch Verteilung von Gewinnen auf Köpfe zu sorgen.
Wer denn sonst?
Ich glaube, dass die Tarifparteien untereinander das aushandeln sollen. Da soll sich der Staat raushalten, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass es eher ein Problem ist in Deutschland, dass so viele Säulenheilige dastehen, die ihre Lobbyisten haben, ob das die Steinkohlesubventionierungen sind oder was auch immer, dass von den schönen Steuereinnahmen, die Sie jetzt indirekt ja auch angesprochen haben, eben zu viel festzementiert in alte Kanäle fließt und dadurch wenig Spielraum für innovative neue Steuermittelverwendung gegeben ist.
Trotzdem nochmal die Frage, die Sie noch nicht beantwortet haben. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Warum kommt es bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht an? Ist das nicht ungerecht?
Also erstens mal ist es ja nicht so, dass das Durchschnittseinkommen eines deutschen Arbeitnehmers so grottenschlecht ist. Also das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Zweitens ist es immer die Frage, was bleibt beim Brutto als Netto übrig. Und da setzen wir ja genau an. Wir sind der Meinung, dass eben kleine, mittlere Einkommensbezieher entlastet werden sollen. Wir fordern einen Grundbetrag je Person von 8.004 Euro, also sagen wir mal rund 8.000 Euro, sodass eine Familie mit drei Kindern, normalerweise zwei Eltern, also fünf Personen, erst ab einem Einkommen, einem Bruttoeinkommen von 40.000 Einkommensteuer zahlt. So stellen wir uns, wenn Sie so wollen, eine gerechtere Verteilung vor.
Herr Feuerstein, was nützt eine Ansiedlungspolitik, wenn wir Fujitsu Siemens zum Beispiel nach Sömmerda holen, wo sie ja mitgeholfen haben und die dann nach ein paar Jahren weggehen und verbrannte Erde hinterlassen, sie kriegen Fördergelder vom Land Thüringen und dann hauen sie ab woanders hin und es gibt tausende von Arbeitsplätzen wie jetzt, Arbeitslose wie jetzt in Sömmerda. Ist das eine kluge Ansiedlungspolitik, wenn man Fördergelder reinpumpt und dann rennen die Unternehmen wieder weg? Ist das nachhaltig?
Also natürlich ist das bedauerlich, was da in Sömmerda passiert, aber ich sag mal, wenn alle wenigstens 20 Jahre bleiben würden, dann wäre es ja nicht so schlimm. Ne? Ich meine, diese Fujitsu Siemens war früher mal so ein Teil der ehemaligen Robotron. Ich kenne die Geschichte genauestens. Die wurde schon übernommen von einem Taiwanesen und einem Westdeutschen namens Winfried Hoffmann, als es noch die DDR gab. Das war so, bevor eben die Wiedervereinigung kam, und zwar in 89, also in diesem einen Jahr zwischen Mauer weg und Wiedervereinigung. Also da hat immerhin 20 Jahre lang die Förderung gewirkt. Und das muss man auch mal sagen dürfen, die Förderung, gegen die ja zum Teil zu Recht zu Felde gezogen wird, kommt auch in der Regel gerade bei einigermaßen arbeitsintensiven Produktbereichen relativ schnell über das Lohnsteuereinkommen wieder rein. Also ich habe das ganz oft nachgerechnet bei Firmen, die wir angesiedelt haben, die dann so bis zu, bei den großen Unternehmen, 35% damals Investitionszulage und Zuschüsse bekommen haben, die vielleicht 500 Jobs geschaffen haben. Wenn Sie dann rechnen, wie schnell die Lohnsteuereinnahmen diese Fördermittel übersteigen, das ist oft nach 3-4 Jahren erledigt.
Ne? Das heißt, ordentliche Löhne zahlen heißt auch, dass es dann wieder rückfließt in Konsum und in Steuereinnahmen.
Genau so ist es. Ne? Und Sie haben ja die Arbeitsplatzbindung. Ne? Sie müssen das sowieso, die Förderung müssten Sie auch zurückzahlen, wenn Sie nicht mindestens 5 Jahre die Arbeitsplätze anbieten. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber allein mit Förderung können Sie auch nichts erreichen. Sie können kein Unternehmen irgendwo hin fördern, wenn es da nicht eigentlich hinpasst. Also die Strukturen müssen stimmen, die sonstigen Ansiedlungsbedingungen müssen stimmen und die Dauerbelastungen müssen eben für die Unternehmen attraktiv sein im Vergleich zu anderen Standorten. Also Stichwort Gewerbesteuerhebesatz überdenken, dafür sorgen, dass eben die Firmen in der Kommune XY eben neben der Körperschaftsteuer, die ja überall gleich ist, wie Sie wissen, eine möglichst geringe Gewerbesteuer zahlen. Die FDP fordert ja, die Gewerbesteuer langfristig ganz abzuschaffen, die Einkommensteuersätze zu senken und auf den gesunkenen Einkommensteuersatz den Kommunen erlauben, einen Hebesatz zu erheben. Ne? Also so wie so eine Municipal Tax in den USA zum Beispiel. Das würde A, mehr Wettbewerb zwischen den Städten entfachen und B, würde es auch zu einer Verstetigung des Steuereinkommens der Kommunen führen. Gewerbesteuereinnahmen haben sie ja nur dann, wenn die Erträge eben entsprechend da sind. In den letzten Jahren, wo keine Erträge da waren, war eben auch die Gewerbesteuereinnahme schlecht. Wenn jetzt die Stadt Erfurt oder die Stadt Weimar anstelle der Gewerbesteuer einen kommunenbezogenen Hebesatz hätte, der einfach sich auf den Einkommensteueranteil aufbaut, der aber unabhängig ist von der ertraglichen Entwicklung einzelner Unternehmen, hätte Erfurt auch ein stetigeres Steuereinkommen. Aber Ansiedlungspolitik hat natürlich mit vielen anderen Faktoren noch zu tun. Ich bin der Meinung, um auch was Positives an der Stelle mal zu sagen, dass die Infrastrukturinvestitionen in Thüringen prima geklappt haben. Erfurter Ring, Autobahnanschlüsse, Gewerbegebietentwicklung, hat alles prima funktioniert. Trotzdem fehlt es auch gerade in Erfurt, Weimar, an großen, wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen.
Wenn das alles so prima ist von der Infrastruktur und so, warum wandern dann so viele junge Leute ab? Das ist ja ein Riesenproblem, dass junge, gut ausgebildete Frauen und Männer, die machen ja vielleicht eine tolle Ausbildung, finden auch ihr Land Thüringen schön, ihr Weimar, ihr Erfurt und gehen dann trotzdem weg. Das ist doch eigentlich eine Katastrophe. Das kann man doch nicht als Erfolgsgeschichte verkaufen.
Will ich ja auch gar nicht. Also erstens ist es so, dass die deswegen weggehen, da haben sie völlig recht, weil wenige qualifizierte Jobs hier nur angeboten werden.
Und weil sie schlecht bezahlt wird.
Und weil zum Teil auch schon schlecht bezahlt wird, haben sie völlig recht. In Erfurt, um das mal von der Entwicklung seit der Wiedervereinigung her zu sehen, hatten wir meiner Ansicht nach folgenden kleinen Startnachteil. Ich nehme mal das Beispiel die Mikroelektronik. Also die Mikroelektronik war ja ein riesen Konglomerat. Jetzt saßen aber große Teile, sagen wir mal auch modernere Teile, soweit ich es beurteilen kann, dieser Mikroelektronik damals in Dresden. Also war die Privatisierung der Erfurter Mikroelektronik weniger einfach als in Dresden. Ne? Also schlussendlich blieben jetzt zwar ein paar hundert Jobs übrig. Bin auch sehr froh darüber. Ich habe selbst mal noch ein bisschen dazu beitragen können, dass das privatisiert wurde. Also in bestimmten Bereichen war die Möglichkeit einer Clusterbildung, so ist dieses moderne Wort, in Erfurt eben nicht so gegeben wie in Jena, in Dresden und in anderen kleinen Wachstumszentren der neuen Bundesländer. Also Startbedingungen spielten eine Rolle. Zweitens, ich denke mal, die Politik hat sich zu sehr um Bestandsschutz und weniger zu wenig um Ansiedlungen gekümmert. Bestandsschutz ist wichtig, gar keine Frage.
Das heißt, die Politik, ist das Berlin gemeint oder die Landesregierung?
Das war zum Teil auch die Landespolitik. Ich meine, die FDP ist ja in 95 hier aus der Landespolitik geflogen, um es mal salopp auszudrücken. Ich durfte dann noch 2 Jahre weiterwirken, habe dann wirklich auch noch ein paar ausländische Firmen hier ansiedeln helfen können. Avery Dennison in Gotha, Allied Signal, Honeywell in Rudolstadt. Auch zum Teil heute nicht mehr voll da, gebe ich zu. Aber es war zumindest einen kleinen Beitrag, den ich leisten konnte. Es wurde dann damals diese TLW, die ich aufgebaut hatte, halbiert. Die Hälfte kam zur Thüringer Aufbaubank, die haben die Förderanträge bearbeitet, die anderen kamen zur LEG.
Landesentwicklungsgesellschaft.
Ja, Landesentwicklungsgesellschaft, dankeschön. Es ist halt die Frage auch, ob man sich da strategisch richtig aufgestellt hat. Ich meine, es war rückwirkend betrachtet ein Fehler damals, die TLW auseinanderzunehmen. Man hätte das wie in allen anderen Bundesländern, im neuen Bundesländern machen sollen, die als schlagkräftige Akquisitionstruppe weiter ausbauen, nur mal ein Beispiel zu nennen. Und dann hat man auch was jetzt Stadt-Land betrifft, zum Teil zu wenig an einem Strang gezogen. Schauen Sie sich an, wie prima das in Leipzig mit BMW gelaufen ist. Also auch in Erfurt könnte ein mittelgroßer Automobilzulieferer sich angesiedelt haben, wenn man sich da besser bemüht hätte.
Herr Vorstein, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben noch eine Minute. Kurz als Abschluss, wofür würden Sie sich in Berlin einsetzen, in Ihrem Wahlkreis? Was würden Sie anpacken? Was bekommen die Leute, wenn sie Herrn Feuerstein wählen?
Erstens vollen Einsatz für Entlastungen in mittelständischen Unternehmen, damit dort mehr Arbeitsplätze entstehen. Zweitens stärkerer Augenmerk auf die Weiterentwicklung von so mittelgroßen Ballungszentren wie Erfurt und Weimar. Und drittens einen ehrlichen Makler der Politik, der auch regionale Interessen, die ich ja dann aufnehmen muss, wenn ich im Bundestag bin, dort mit persönlichem Einsatz vorträgt.
Herr Verstand, ich danke Ihnen, alles Gute und Ihnen noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank.